Welcher Widerstand gegen welche Verhältnisse?
Die erschreckende Zunahme offen rassistischer Gewalt und Angriffe gegen Flüchtlinge führt zur verbreiteten Einschätzung, dass antirassistischer Widerstand auf die Faschoszene zu konzentrieren sei. Die autonome Lupusgruppe aus Frankfurt am Main, die sich seit Jahren in Auseinandersetzung der außerparlamentarischen Linken öffentlich einmischt, sieht dies anders.
Solange autonome antifaschistische Praxis vor allem darin besteht, den braunen Rassismus von der Straße zu verdrängen, solange sich hauptsächlich unsere Militanz gegen den braunen Exzess richtet und sich darin nicht nur kräftemäßig erschöpft, solange wir gegen den institutionellen, multikulturellen Rassismus keine Praxis entwickeln, wird unser antirassistischer Widerstand Teil der Normalisierung bleiben.
Als erste Veranstaltung in der Reihe gegen Rassismus, Antisemitismus, Neofaschismus ist am Dienstag, am 23. März 1993, auf die halbe Neune im Zürcher Puppentheater am Stadelhofenplatz folgendes. Die autonome Lupusgruppe aus Frankfurt am Main diskutiert mit Vertreterinnen und Vertretern von Zürcher Antirassismusgruppen wie dem Netz, dem Asylkomitee, dem Komitee Stopp Rassismus und dem antirassistischen Kaffee und mit dem hoffentlich zahlreich erscheinenden Publikum über ihre Thesen zu Rassismus, über Zusammenhang zwischen dem offenen braunen Rassismus und dem institutionellen multikulturellen Rassismus. Radio Lora überträgt die Veranstaltung direkt aus dem Zürcher Puppentheater am Dienstag, am 23. März, ab der Nacht. Organisiert wird die Veranstaltung von der Buchhandlung Pinkus und der Studiebibliothek zur Geschichte der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung.
Radio Lora 104.5 has more power than ever. Lora will follow you anywhere.
So, alle zusammen. Und da sind wir jetzt live aus dem Puppentheater am Stadelhofenplatz. Die Veranstaltung hat noch nicht angefangen, sind doch aber jetzt, glaube ich, die Leute langsam an den Plätzen und auch vorne beim Podium oder bei den Tischen, die vorne stehen, sind eigentlich auch alle inzwischen bereit, Diskussionsleiterin vom Pinkus, zwei Leute von der Gruppe Lupus aus Frankfurt, die ja mit ihrem neuen Buch Geschichte, Rassismus und das Pod versucht haben, die Diskussion weiterzutreiben zum Thema Rassismus. Und die Diskussionsleiterin hat gerade jetzt die Veranstaltung angefangen. Wir schalten direkt zu ihr.
Gegen Rassismus, Antisemitismus und Neofaschismus, die organisiert wird von den Buchhandlungen Atropa, Comedia und Pinkus in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppierungen und Institutionen. Der heutige Abend wird übrigens live übertragen von Radio Lora auf 104,5 MHz. Welcher Widerstand gegen welche Verhältnisse? Die gegenwärtige Entwicklung, das heißt die erschreckende Zunahme offen rassistischer Überfälle und die permanent sich verschärfende Gesetzgebung und Praxis gegenüber Flüchtlingen in ganz Europa, bietet Anlass zur Verzweiflung. Verzweiflung deshalb, weil mit der Ausbreitung des rassistischen Konsenses nicht etwa der Widerstand dagegen zugenommen hätte. Im Gegenteil, antirassistischer Widerstand zerbröckelt. Die Diskussion um Widerstand hat sich verlagert in eine Diskussion in der auch in einer Linken im Namen des Tabubruchs um Akzeptanz für rassistische Positionen geworben wird. Jüngstes Beispiel dafür ist die Debatte in der WOZ. Unserer Meinung nach hängt dieses Abbröckeln des Widerstands auch mit der mangelnden Diskussion über die herrschenden Verhältnisse, der mangelnden Diskussion um Ursachen und Analysen von Rassismus zusammen. Dass den gravierenden Umständen mit einer Praxis begegnet werden muss, scheint jenen, die sich noch nicht nach rechts verabschiedet haben, mehr oder weniger klar. Die vertieftere theoretische Auseinandersetzung hingegen stellt für viele bloß als Hindernis dar. Wir denken, dass sich beides nicht trennen lässt und auch nicht trennen darf. Für den heutigen Abend haben wir verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus antirassistischen Gruppen eingeladen. Unser Anliegen dabei war, die Ansätze der autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt am Main, die ich ja sicher nicht näher vorzustellen brauche, auch hier breiter vorzustellen und sie mit den Erfahrungen und Vorstellungen hiesiger Gruppen und Einschätzungen aus dem Publikum zu konfrontieren. Zuerst werden wir einen ehemaligen Vertreter vom ehemaligen Netz hören, anschließend einen Vertreter vom Asylkomitee, danach eine Vertreterin des antirassistischen Nottelefons und danach einen Vertreter vom antirassistischen Café. Nach diesen kurzen Vorstellungen werden wir dann ein längeres Referat hören von der ominösen Lupusgruppe. Und danach gibt es eine Pause. Danach gibt es eine Pause und hinten im Foyer gibt es auch eine Bar in der Pause.
Ich freue mich, in einem Puppentheater etwas zu euch sagen zu können. Die eigene Bedeutung zeigt sich dann gleich in der richtigen Dimension. 1990 ist im Zitgocker Verlag, habe ich einen Besuch eines Zürcher Schriftstellers erschienen. Das hat geheißen Vom Verstecken eines Gastes. Das Buch kann empfohlen werden. Es schildert, was passiert, wenn ein echter Ausländer in die aufstrebende Küppelszene eindringt. Plötzlich fällt es den Leuten wie Schuppen von den Augen. Sie sehen, wie mies, wie verlogen, wie verspießert alle anderen in der Wege, in der sie leben, doch eigentlich sind, und beschließen, jeder allein und jede für sich im gleichen Moment so weiterzumachen wie bisher. Wie kam der stumme Ausländer V im Buch des Zürcher Schriftstellers in dessen Wege? Wie kam er, wenn auch nur aus Nichthandelnder, aus leerer Größe, als Opferrolleninhaber, schließlich in dessen Buch? Aufgebrochen war der Flüchtling 1988, schließlich noch als Handelnder. Er machte den weiten Weg von Kurdistan her in dieses Land und fand sich erstmal in einem Sammellager des Bundes wieder, in Klosters. Dort organisierte er zusammen mit den anderen Flüchtlingen, die dort interniert waren, den Kampf gegen das damals brandneue Verfahren 88, womit ein weiterer Aushöhungsschritt des Asylrechts bezeichnet worden war damals, den Kampf gegen Ausschaffungen und den Kampf gegen die Lager, die Unterbringung in den Lagern. Ihr Kampf in Klosters wurde totgeschwiegen, von der lokalen Presse verdreht und eine wiederum kleinere Gruppe von ihnen, leider waren auch keine Frauen dabei, machte sich dann auf den Weg nach Zürich. Dort besetzten sie mit uns zusammen Leuten, die mit oder ohne Schweizer Pass in dieser Stadt wohnen. Im Anfang April, glaube ich, das Theater am Neumarkt, und erklärten es zum Refugium, zu einem Schutz- und Propagandazentrum für kämpfende Flüchtlinge und kämpfende Leute von hier. weiter. Nach dessen Räumung zügelten sie in die Zentrale der Gewerkschaft Bau und Holz. Heute heißt sie Bau und Industrie, ist etwas größer. Es war dies einer der energiegeladensten und am wenigsten zu kurz greifenden Anläufe hiesiger Linker und autonomer Menschen, tatsächlich und nicht nur behaupteterweise gemeinsam zu kämpfen. Plötzlich wurde es möglich, dass Leute über Sprachgrenzen und verschiedene Geschichten hinweg über die zu unternehmenden Schritte diskutierten, sich verständigten, sich Zeit nahmen zu diskutieren, bis ein Konsens erreicht war, dass das Refugium als öffentliches Schutz- und Propagandazentrum nicht sehr lange zu halten sein würde, war allen Beteiligten klar. Was dann? Würden jene, die hier leben und über Infrastruktur verfügen, die ihnen erlaubt, aus der Schusslinie des Staates wegzutreten, einfach verschwinden? Oder was sonst? Von zahlreichen Kampagnen her waren wir es uns so gewöhnt. Eine Weile kämpfen, dabei müde werden, sich dann abmelden, um endlich wieder tun zu können, worauf Mensch eben Lust hat. Und bei einer neu angeleierten Kampagne zu einem ganz anderen Thema, das dann gerade angesagt war, sich wieder zurückzumelden. Hier waren nun aber Leute dabei, die ganz offensichtlich so nicht funktionieren konnten. Den Zynismus, nun so zu tun, als ginge uns das alles nichts an, brachten nur wenige auf. Die anderen wurden ins kalte Wasser gestürzt oder stürzten sich selber ins kalte Wasser und sahen dort erstmal das Lustprinzip davonschwimmen. Dafür kamen sie durch die Arbeit am Aufbau des Netzes einer Haltung sehr nahe, die zu entdecken keinem Linken und keiner Linken schaden kann. Verantwortlich sein, Kontinuität, den langen Atem anstreben, nicht so viel herumklatschen, aufmerksamer werden für eigene Bedürfnisse und die derer, mit denen wir zusammengehen, eigene blinde Flecke und Rassismen auf eine Weise angehen, die auf deren Überwindung statt wie bei dem Zürcher Schriftsteller auf deren Betonierung gerichtet ist, mutiger sein, auch in der Erkenntnis und der Durchbrechung der eigenen Ghetto-Mauern. Waren nicht unsere eigenen Zusammenhänge bisher und sind es inzwischen wieder mehr, weißer als jeder Sportverein, um eine Formulierung der Lupusleute zu brauchen. Das Netz ist schon ein Jahr später vorläufig gescheitert, weil wir von Mystifikation ausgingen, wie ich denke. Etwas, was die politischen Zusammenhänge, in denen wir stehen, für sich noch nicht als Notwendigkeit erkannt haben, kann nicht durch einen voluntaristischen Akt erzwungen werden. Die Leute bröckelten weg, redeten wieder von der doch eigentlich unpolitischen Sozialarbeit, die da letztlich staatstragend unternommen werde. Die Flüchtlinge wurden weggebröckelt, immer mal wieder einer abgegriffen und aus dem Land gewischt. Neue aufzufangen hatte das Netz, das nicht wie ein Schneeball schnell dicker und ründer geworden war, die Kraft schon nicht mehr. Es hörte auf, als propagandistische Alternative aufzutreten gegen die mörderische Politik des Staates. Die Flüchtlinge entpuppten sich nicht als die revolutionären Subjekte, als die viele sie gesehen und erhofft hatten und wurden allmählich denn auch mehr und mehr, trotz aller theoretischen Distanz zu entsprechend größeren Projekten, zum Beispiel christlicher Kreise wie des Ehepaars Zubers, zu herumgeschobenen Objekten. Es war eine ganz wichtige und in vielem leider einzigartige Arbeit, die viel zu schnell gescheitert ist oder richtig gesagt vorläufig eingestellt werden musste. Sie wird mit Sicherheit in der einen oder der anderen Form wieder aufgenommen werden, sollen unsere Kämpfe nicht zu verantwortungslosem Aktionismus verkommen, unsere Theorien nicht zu folgenloser Kopfrockerei, dann wird das alles wieder einmal hervorgeholt. Wenn ihr danach haken möchtet, stehe ich und vielleicht auch andere, die hier sind und diese Erfahrung mitgetragen haben, später in der Diskussion zur Verfügung.
Also ich von welchem Widerstand und gegen welches Verhältnis werde ich anhand von der Geschichte von Asylkomitee ein paar Anhaltspunkte geben. Ich fange an, dass von unserem Ziel, von was wir sind ausgegangen, dass eine radikale Politik in Sache Asyl musste entwickelt werden, neben die Politik von christlichen und humanitären Kreisen gemacht haben. Und darum haben wir uns gegründet damals. Wir waren damals überzeugt, dass das musste passieren, auch in einem Rahmen von einer antiimperialistischen Bewegung. Und das würde konkrete Erfolg für die Flüchtlinge wie auch für die antiimperialistische Bewegung in der Schweiz auch erzielen. Das war die Idee, die wir hatten. Wie, das hat sich konkret ausgewirkt. Also das war so, dass wir im Gegensatz zu Hilfswerk oder humanitären Kreise, wir haben einfach nie groß über Rekurs oder Asylantrag etwas gemacht. Wir haben uns konzentriert über die Kämpfe, die von der Flüchtling selber gestartet worden sind. Damals waren eben Lager, Hungerstreik im Lager, und wir haben diese Lager besucht und probiert, die Leute zu unterstützen. Eben, wie hat schon vorher gesagt, man hat probiert, einen Kampf mit ihnen machen, und das war der große Unterschied zwischen die humanitären Kreise, dass wir haben gesagt, wir wollen keine Politik für die Flüchtlinge machen, man will eine Politik mit ihnen zu machen. Diese Aktivität, das gipfelte also mit der Besetzung von Neumarkt Theater, man hat schon davon erzählt. Und nachher ist es aber für uns schwieriger geworden, und das ist abwärts gegangen. Von der Anzahl von Leuten, die haben mitgemacht, wie auch von den ausländischen, also Immigrantinnen. Also wir sind kleiner geworden, politisch sind wir auch schwächer geworden. Das ist ein wenig paradox, dass nämlich je härter die Politik des Staates war gegen die Flüchtlinge, je schwächer konnten wir noch reagieren. Noch etwas vielleicht, wo kann interessant sein, also dass wir sind in dieser Aktivität in Widerspruch gekommen zu ausländischen Organisationen, zum Beispiel zu der PKK, nämlich in dem Sinn, dass wir haben die Bleiberechte verteidigt, immer. Man hat gesagt, sie können alle bleiben von uns aus. Und die PKK hat gesagt, hier hat es keine Perspektive, die Leute. Die Leute müssen eher zurück in Kurdistan den Kampf da weiterführen. Ich finde noch eine interessante Problematik, wo wir selber nie haben das nicht lösen können. Nachher, wenn wir in seiner Zeit, wo wir schon viel schwächer waren, haben die Anschläge gegen Lager angefangen. Wir haben probiert, auch da etwas entgegenzusetzen. Und das ist konkret so gewesen, dass wir haben probiert, wenn es einen Anschlag gegeben hat, eine Demo oder eine Kundgebung in einem Dorf oder eine kleine Stadt zu machen. Und wir probierten auch mit dieser Demo, dass Leute aus der Region sich organisieren, was zum Teil uns geglückt haben, ein von diesen wenigen Erfolgen, die wir gehabt haben. Aber wir haben auch gemerkt, dass zum Beispiel man hatte den Anspruch, nach jedem Anschlag etwas zu machen, und wir haben gemerkt, dass wir halten das nicht aus. Also der letzte Fall war in Spreitenbach, glaube ich, mit einer sehr schwachen Beteiligung. Jetzt werde ich ein paar Schlüsse, wo ich ziehe, weil unter uns ist auch nicht die große Einheit, aber ich werde ein paar Thesen aufstellen. Ich glaube, ein von diesen Hauptgrund, warum wir so gelähmt sind, ist eine mangelnde Perspektive allgemein, von die Linke, dass wir, ich glaube, das Leben tut uns alles und das können alle. Und das können wir nicht nur anhand von Asylpolitik dieses Problem lösen, kann höchstens einen Beitrag leisten. Aber der zweite Punkt, wo ich finde, da können wir etwas machen, das zeigt sich auch da in der Beteiligung heute. Also die Betroffenen sind wieder ganz wenig da. Auf dem Podium sind kein einziger da. Also das zeigt sich wieder einmal, dass trotz der Anspruch, mit ihnen etwas zu machen, ist es immer noch, man spricht eher über diese Leute. Leider. Ich mache diese These, dass dieser Zustand da, das denke ich, das ist eine Folge von unserem eigenen Rassismus. Und ich denke, dass das hat zwei Seiten. Ich denke, dass eine Seite, das ist, dass zum Teil die Wille nicht da ist, mit den Immigrantinnen etwas zusammen machen. Das hat aber einen anderen Aspekt. Ich glaube, von uns her war der Wille also schon da. Aber der Rassismus unter die einheimischen Asylkomitee hat sich einfach so ausgedrückt, dass ohne dass wir so bewusst so wollten, dass wir aber immer bestimmt haben, was, wie, wo läuft in Asylkomitee. Und das hat sich so ausgedrückt, dass die ausländischen Kollegen, so am meisten Männer, die waren dabei, dass sie haben eigentlich nie das Asylkomitee als ihre Organisation einfach angeguckt, aber sie sind gekommen und sie waren wie ein Anhängsel von uns. Ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wo jeder sollte sich fragen. Und man sagt immer, der Kampf gegen Rassismus ist eigentlich nur ein Kampf gegen etwas. Ich denke, das stimmt nicht. Ich glaube, das konnte auch ein Kampf für etwas, nämlich für ein Zusammenleben mit Immigrantinnen. Und das wäre auch eine konkrete Utopie und eine Herausforderung von uns alle. Und eigentlich auch, es könnte ein schöner Traum sein, den wir aber realisieren konnten. Jetzt werde noch ein paar kleine Punkte noch sagen, dass aus der Erfahrung von der Faschismuskampf, also die kleine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist es so, dass wenn man reagiert gegen einen Anschlag, finde ich, das ist ein großer Nachteil, nämlich dass wir können nicht selber Initiative entwickeln. Wir haben uns jedes Mal formiert, wenn etwas passiert ist. Wenn aber zum Glück kein Anschlag gegeben hat, ist diese Struktur beinahe wieder zusammengebrochen. Darum denke ich, wir sollten parallel zu der Struktur einen Kampf gegen den institutionellen Rassismus. Und es gibt, die ist genauso wichtig wie ein Kampf gegen Frepo, gegen den Staat oder gegen die Medien. Das hat sich leider nicht konkretisiert. Jetzt wird der letzte Punkt. Das ist, wie den Faschismus bekämpfen. Und das ist nämlich Stellung zu Ihrem Buch. Das möchte ich einmal mehr Erklärung haben. Das geht darum, ob es der militante Kampf gegen Faschismus berechtigt ist, also gegen die Faschogruppe berechtigt ist oder nicht. Und ich glaube, das ist, diese Frage sollte auch ein wenig mehr Klarheit haben. Ich erachte als fatal, wenn man behauptet, diese militante Seite ist nicht angebracht. Historisch denke ich, das ist in den 30er Jahren Resultat also von der Niederlage der Linke und von der Sieg von den Faschisten. Aber ich möchte nur, dass Sie nachher Stellung nehmen. Gut, ich komme jetzt zu den Schlussfolgerungen, also zum Schluss. Ne? Trotz der Schwierigkeiten und Niederlagen, Rückschläge, finde ich wesentlich, dass der Kampf gegen Rassismus weitergehen soll oder muss. Und das konnte sogar eine Frage von sogenannten To be or not to be, von Flüchtlingen, von Die Linke und von anderen noch. Und darum hoffe ich, dass mit dieser Veranstaltung wieder ein paar Leute mehr sich für die Sache einsetzen.
Wir haben jetzt gerade jemanden gehört vom Asylkomitee, der geredet hat. Vorhin hat jemand vom ehemaligen Netz geredet, jetzt gerade jemand vom antifaschistischen Telefon als Mikrofon.
Ja, ich werde jetzt etwas erzählen über die Telefonkette gegen Rassismus. Bea hat sie das Nottelefon genannt. Es hat eigentlich schon viel mit Not zu tun, dass wir auf diese Weise überhaupt handeln. Es ist nicht die Zeit der Fische mit den Zähnen, die sich ins kalte Wasser stürzen, sondern eher vielleicht die jammernden Katzen am Wegeküchentisch, die aber auch nicht viel weiter hinauskommen. Also das war irgendwie so die Situation im Winter vor einem Jahr, als es immer mehr Anschläge gab. Und eben die sogenannten engagierten Leute eigentlich gar nichts taten, sondern darüber klagten, wie schlimm es ist. Und es wurde auch klar, wie weit weg eigentlich die Realität der Menschen in den Flüchtlingslagern oder Häusern von uns ist. Dass nämlich ein Anschlag passiert, der die Menschen an ihrem Leben bedroht, und wir das irgendwie gar nicht richtig wahrnehmen oder die Flüchtlinge erst dann wahrnehmen, wenn Faschos einen Anschlag machen. Und vorher sind sie auch für uns nicht weiter existierend. Ja, und wir hatten einfach ein paar Leute genug davon und wir wollten etwas machen. Auch wenn das eben nur reagieren war in dem Sinne, war es für uns doch ein Anlass, all diese Anschläge überhaupt wieder was in Bewegung zu setzen oder Versuche davon. Also wir wollten vor allem mal Kontakte mit den Betroffenen aufnehmen, um zu schauen, was denn ihre dringendsten Bedürfnisse sind, gerade auch in so einer Situation. Weil wir gemerkt haben, dass dort die Ausgrenzungspolitik voll greift, dass wir gar nicht wissen, wo sind denn die Leute, was passiert mit ihnen. Was wollen Sie? Dass auch die Nachbarn an den Orten, die haben überhaupt keinen Kontakt. Nach einem Anschlag geht kein Mensch vorbei. Deshalb wollten wir mal diesen Kontakt wieder aufnehmen. Ein weiteres Ziel, das wir wollten, war, die Medien, die vertreten die Anschläge immer so weit, dass sie die Betroffenen selbst als Täter innen hinstellten. Oder sie gar ganz verschwiegen. Deshalb wollten wir am Ort Gegeninformation unter die Leute bringen. Und vor allem wollten wir auch endlich gemeinsam irgendwelche Aktivitäten entwickeln. Eigentlich schon mit dem Ziel hinaus, dass es nicht dabei bleibt, ein Anschlag, dann irgendeine Demo, dann wieder fertig. Obwohl es in Realität manchmal dann so lief. Sondern unser Ziel war es eigentlich, Leute am Ort selber anzusprechen und irgendwie zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten zu handeln, wir müssen es nur tun und wollen. Jetzt ganz kurz etwas zum Namen der Telefonkette gegen Rassismus, weil es da immer ziemlich viele Verwirrungen gibt. Also es gibt einmal die Nummer, die Telefonnummer, auf die können Betroffene anrufen, da können Leute Informationen durchgeben, wenn sie wissen, dass etwas passiert ist. Oder Sie könnten auch anrufen, wenn es Anzeichen gibt, dass etwas passieren könnte. Über diese Nummer wird dann rasch ein Netz von Leuten informiert oder erreicht, von Leuten, die eben etwas tun wollen. Und diese treffen sich dann, um zu sehen, was jetzt in dem Fall sinnvoll wäre. Das ist eine Art minimale Infrastruktur, die sonst alleine vor sich hin wurstende Leute verbinden kann. Und die Idee war dann eigentlich, dass sich an vielen Orten in der Region eigenständige Ketten bilden würden, die dann via dieses Telefon verbunden sind. Im Weiteren kommt noch dazu, dass über diese Nummer, dass diese Nummer auch eine Art Telefonzeitung sein kann, wo sich jeder Mensch informieren kann, wenn irgendetwas, eine Aktivität bevorsteht. Realität ist dann aber, also die Telefonkette, von der heute die Rede ist, dass das eine relativ kleine Gruppe ist von Leuten, die jetzt dieses Jahr hindurch versucht haben, wenn ein Anschlag passiert ist, das Minimalste auf die Beine zu kriegen. Und mit unterschiedlichem Erfolg, auch vielen Fragezeichen, ja, weil oft irgendwie das Gefühl blieb, wie die Feuerwehr hinten rein zu rennen. Und andererseits aber, also mir ging es so, je mehr ich auch gesehen habe und je mehr Kontakte entstanden, desto mehr wurde mir klar, was ich eigentlich tun wollte. Ich denke, das ist, also für mich war das ein wichtiger Schritt überhaupt, ja, zu sehen, was denn dort real abläuft, wie die Situation ist, denn das erfährst du nicht aus den Medien. Ja, wir haben dann, es gab Anschläge im letzten Jahr an vielen Orten in der Region Zürich, Uster, Geroldswil, Bülach, Neftenbach, Spreitenbach. Und ich kann kurz ein bisschen erzählen, was wir da konkret gemacht haben. Also wir haben die Betroffenen selber, die haben uns nie angerufen auf die Nummer, weil wir hatten gar nie die Zeit und die Kraft, auch in die Lager zu gehen, bekannt zu machen, wer wir sind, was wir wollen. So erfuhren wir von den Medien davon und gingen dann einfach vorbei und schauten, was ist passiert, sprachen mit den Leuten. Und das Verrückte war, dass wir eigentlich meistens die Einzigen waren, die überhaupt kamen, außer vielleicht den Bullen, die ihnen misstrauten und sie selbst beschuldigten. Ja, und nahmen dann Kontakt auf und versuchten abzuklären, was wollen sie oder finden sie gut, was wir machen wollen. Es gab so Situationen, Holzbaracken in Neftenbach, ein Brandanschlag. Vorher hatte es keine Feuerlöscher in dem ganzen Haus, es gab kein Telefon. Da versuchten wir etwas in Gang zu bringen, dass wenigstens diese minimalen Dinge hinkamen. Andererseits war es auch eine schwierige Situation, denn wir merkten, was eigentlich alles nötig wäre, kamen aber von Zürich her und hatten ziemlich begrenzte Kapazität und gingen dann wieder. Wir mussten auch irgendwie klarstellen, was wir können und was nicht. Dann versuchten wir meistens irgendwie mit Flugblattaktionen Gegeninformationen an die dort wohnenden Leute zu bringen. Es war teilweise auch ein bisschen absurde Situationen in Spreitenbach, das Einkaufszentrum, ein Riesenpalast, gerade 100 Meter nebenan zwei kleine Holzbaracken, wo eben der Anschlag passierte, Samstagmorgen, und die Leute waren im Einkaufsstress und interessierten sich ziemlich wenig für was wir ihnen mitteilen wollten. In Bülach fand ich, war es für mich ziemlich eine motivierende Sache, also obwohl es eigentlich, ja, motivierend, einfach weil wir dort etwas mehr auslösen konnten als vielleicht andernorts. Der ganze Anschlag dort, der wurde von den Bullen verschwiegen und in der WOTS kam das dann doch raus. Und wir gingen dann hin und sprachen mit den Flüchtlingen im Lager, die waren interessiert daran, dass etwas läuft, beteiligten sich auch ziemlich engagiert an den Diskussionen, und vor allem war es dort möglich, dass nicht einfach wir von Zürich kamen und etwas machten, sondern dass in Bülach selber sehr viele Leute irgendwie sich engagierten und sich Leute zusammenfanden, die bis heute daran weiterarbeiten. Und wir organisierten dann dort ein Giro, eine Art Demo durch Bülach, und das war für diese kleine Stadt ziemlich ein ungewohntes Ereignis. Und das gab natürlich auch zwiespältige Reaktionen. Andererseits konnte es nicht einfach überhört und überschwiegen werden, wie das den Behörden so gepasst hätte. Ja, und eben das Schöne war, dass sich dort eine Gruppe bildete, die jetzt weiter den Kontakt hält zu dem Lager und selber zum Beispiel Nachtwachenunterstützung macht oder Veranstaltungen, einfach das Ganze weiterträgt. Andererseits in Neftenbach ein sehr kleines Dorf. Dort haben wir nicht erreicht, die Leute selber anzusprechen, damit sie selber etwas weitermachen. Es war noch extrem zu sehen, wie dort die soziale Kontrolle groß ist, wie die Leute Angst haben, schon nur den Mund aufzumachen, was dort passiert. Dass sie offensichtlich weniger Angst haben, dass nebenan Leute so massiv bedroht werden, als zu sagen, stopp, wir machen was. Andererseits dort auch haben wir gemerkt, dass die Verwalterinnen dieser Flüchtlingshäuser, die hat sich ziemlich daneben benommen und sie geriet dann ein bisschen unter Druck, als sie gemerkt hat, da kümmern sich Leute, da gibt es Informationen über wie sie sich verhält. Und das hat dann vielleicht auch etwas verändert ein wenig. Ja, und jetzt, was wir daraus für Schlüsse ziehen, also eigentlich haben wir gedacht, was wir da gesehen haben, wäre wichtig, oft abzuklären oder anzureißen, bevor ein Anschlag passiert. Also, dass wir eigentlich versuchen möchten, zu den Lagern und Häusern herauszufinden, wo gibt es welche, wie ist die Situation dort, Kontakte aufbauen, zum Beispiel eben abklären, gibt es einen Feuerlöscher, gibt es Telefone, die werden nämlich oft wieder herausmontiert von den Behörden. Dass wir weitere Leute ansprechen möchten, die versuchen, kontinuierlich Kontakte zu halten. Dass wir Veranstaltungen machen möchten, bevor es Anschläge gibt. Ja, so in diesem Stile. Und eigentlich ist das Problem, dass sich viel mehr Leute daran beteiligen könnten. Und wir auch Interesse daran haben, dass sich mehr Leute beteiligen. Dass es dann vielleicht eben über die bloße Feuerwehrfunktion hinausgehen kann. Mir ist nicht ganz klar, warum es so wenig Leute interessiert. Ja, ich kann vielleicht noch auch fürs LoRa die Nummer durchgeben. Das ist nämlich 272-1985. Und eben das ist eine Infonummer, wo sich alle, die etwas wissen, das durchgeben können. Das wird dann abgehört und wir nehmen dann Kontakt auf mit den Leuten. Und es gibt dann jeweils am Tag darauf eine Sitzung am Silke 115 um 8 Uhr, wo sich alle Interessierten treffen können. Und es ist auch gedacht als Telefonzeitung, wo ihr Informationen durchgeben könnt und abhören könnt. Ja, das wär's.
Wir sind immer noch in der Veranstaltung. Welcher Widerstand gegen welche Verhältnisse live aus dem Puppentheater beim Stadelhofer Platz?
Kaffee sagen. Kurz, weil es das eigentlich erst am Entstehen ist und weil viel, eigentlich warum es das geben soll, vorher erzählt wurde. In der Situation, dass sehr wenig gegen rassistische Übergriffe, gegen die gesamt immer rassistischer werdende Situation, dass da sehr wenig dagegen läuft, sehr wenig Offensives, vielleicht höchstens diese Aktionen gegen die Anschläge, wie es erzählt wurde, haben wir wieder einmal gedacht, dass es wichtig wäre, eine Struktur, einen Ort, einen Raum zu schaffen, wo kontinuierlich Informationen, Leute sich treffen können. Wir haben da sehr in den letzten Monaten lange rumdiskutiert, es gab verschiedene Vorstellungen haben damit angefangen und fangen damit an, also es geht weiter. Ziel ist, dass Gruppen und Einzelpersonen sich treffen können, Informationen austauschen können, sich koordinieren können, dass eine offene Struktur besteht, wo ganz neue Leute, die sich interessieren, reinkommen können, wo es Veranstaltungen geben kann, mit der Idee, dass das Thema Rassismus und antirassistischer, antifaschistischer Kampf nicht begrenzt, eng gesehen wird auf eben zum Beispiel Anschläge gegen Lager, gegen ausländische Menschen, sondern dass es die Faschisierung viel weiter geht, dass es zu einzelnen Themen vermehrt und vertieft Informationen gibt. Die nächsten Treffen, die es geben wird, das soll alle 2 Wochen stattfinden. an einem Sonntag, das nächste Mal am 4. April, das übernächste Mal am 18. April, beide Mal im Lehrlingstreff im Silke 55. Davon ist am 4. April ist vorgesehen, eine vertieftere Diskussion zu führen zu der Veranstaltung, die es letzten Sonntag im Limmathaus gab, zu Drogen und Rassismus, und zu dieser Diskussion und Veranstaltung heute Abend. Es soll also am 4. April um 7 Uhr abends im Rahmen dieses antirassistischen Kaffees vertieft diskutiert werden. Dann geht es weiter um 2. Mai und um 16. Mai, wobei am 16. Mai als Thema vorgesehen ist, über den eigenen Rassismus unter linken Einheimischen zu diskutieren, was ja vorhin an verschiedenen Beispielen auch schon gezeigt wurde, um was es da handeln könnte. Zum Beispiel beim Netz oder die mangelnde gemeinsame politische Arbeit und Zusammenleben von einheimischen und nicht einheimischen Leuten. Das wäre, glaube ich, mal das Wichtigste zum antirassistischen Café. Also das soll stattfinden, das nächste Mal am 4. April im Lehrlingstreff um Silke 55 um 7 Uhr abends. Wichtig ist, dass, wie sich das entwickelt, stark damit zusammenhängt, dass sich Leute daran beteiligen und dass sich viele verschiedene Leute daran beteiligen, die zu Antirassismus und Antifaschismus etwas tun möchten.
Das also der Vertreter des antifaschistischen Cafés, und es werden jetzt ein längeres, halt, nein, da kommt noch jemand, sehe ich gerade, der wird sich gerade selber vorstellen. Wir gehen wieder nach vorne.
Guten Abend. Es ist erstaunlich, wie viele Veranstaltungen letzte Zeit über Rassismus gegen Rassismus organisiert wurde. Offensichtlich ist eine Mode geworden. Ich komme vielleicht zu diesem Punkt nachher zurück. Zuerst vielleicht ein paar Sätze über Stopp Rassismus Komitee. Stopp Rassismus Komitee wurde gegründet Ende 91, vor allem im Umfeld von 1. Mai Komitee Zürich. Es sind linke Organisationen, aber auch ausländische Organisationen mitgemacht. Und das war seitens vor allem diese Anschläge in Deutschland, aber auch hier zugenommen wurde. Als wir diskutiert haben, was machen wir mit diesem Stopp-Rassismus-Komitee, hat man klar, also vor allem von ausländischen Seiten betont, dass wir nicht über Theorie von Rassismus oder was kann man dagegen machen und so, nicht solche Diskussionen führen, sondern konkrete Aktionen planen und durchführen. Das haben wir auch am Anfang gemacht. Unsere erste große Aktion war Restaurantbesuche. Restaurant in Zürich, wo eben keine Ausländer hereinlassen möchten oder mindestens draußen so gegeben haben. Wir haben in einer Aktion innerhalb einen Abend vier solche Restaurants besucht, also mit großem Erfolg. Wir wurden, also zuerst waren die ausländischen Kolleginnen und Kollegen Restaurant hineingegangen. Die haben nicht so große Reaktion, und das war auch die ganze Aktion, haben wir auch Medien informiert, und seitdem hören wir nicht mehr in Zürich ein Restaurant, einen Ausländer nicht hereinlässt. Das können wir als Erfolg verbuchen. Ob das richtig ist, das kann ich nicht persönlich beurteilen, aber mindestens Aktion, dagegen irgendetwas gemacht haben, war wichtig, vor allem am Anfang. Zweite konkrete Aktion war, Flüchtlingsheime zu besuchen. Wir haben versucht, alle Flüchtlingsheime in Zürich, Umgebung in Zürich, besuchen. Wir haben genau gleiche wie Nottelefon, eine Telefonnummer eingerichtet. Wir haben Kleber gemacht. Wir haben x verschiedene Flüchtlingsheime besucht. Ich weiß nicht wie viel, aber wir haben ziemlich viele Flüchtlingsheime besucht und denen Telefonnummer bekannt gegeben. Problem war vor allem diese Leute, wo verunsichert waren, Angst vor einem Anschlag haben, irgendwie zu zeigen, dass sie nicht in der Schweiz allein sind, dass es auch andere Leute gibt, wo gegen Rassismus sind. Es war ein Ziel und anderes Ziel, wie gesagt, unsere Telefonnummer bekannt zu geben, damit, wenn irgendetwas passiert, uns zurückgerufen wird. Bis jetzt wurde keine zurückgerufen wie andere Telefone. Wir haben auch weitere Demos gegen Rassismus organisiert, mitgemacht und so weiter. Es waren Zeiten, wo wir eben effektiv aktiv waren. Wir haben auch in dieser Zeit verschiedene Aktionen diskutiert und geplant, aber leider nicht durchgeführt oder nicht durchführen konnten. Zum Beispiel, wir möchten eine Aktion machen, Rassismus in Gewerkschaften. Es gibt Rassismus, wie alle anderen linke Organisationen auch in Gewerkschaften Rassismus. Wir haben also bestimmte Aktionen geplant, leider konnten wir das nicht durchführen. Das ist Detailfrage, warum wir nicht gemacht haben. Ja. Und wir haben weiterhin eine Diskussion geführt, einen Streik gegen Rassismus durchzuführen. Also à la Frauenstreik 91, es war Mode. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten diskutiert und es war, also als Idee ist hängen geblieben. Und ein weiterer Punkt, wir haben immer wieder diskutiert, vor allem im Quartier, gegen Rassismus irgendetwas zu machen. Und also das ist mehr oder weniger gelungen. Also wir haben eben letzten Sonntag mit IG Kreis 5 diese Veranstaltung Drogen und Rassismus organisiert und wir haben versucht, eben Rassismusdiskussion in Quartierweisen, in Quartiervereinen und so irgendwie im Gang bringen. Nun, nach dieser Aktionphase haben wir langsam in dieser Stopp-Rassismus-Kommission angefangen. Also was ist eigentlich Rassismus? Es war auch Mode damals, also Rassismus unter dem Linke, also was ist das? Also da haben wir irgendwie gedacht, wie machen wir die sogenannte Aufklärungskampagne über Rassismus. Dann haben wir angefangen, eine Veranstaltungsreihe zu organisieren. Wir haben verschiedene Themen gewählt, Zusammenhang mit dem Rassismus, also Rassismus und Wirtschaft, Rassismus und Sexismus und was weiß ich was alles. Es waren 7 oder 8 verschiedene Themen. Und da haben wir festgestellt, nach all diesen Veranstaltungen, vor allem nach letzter Veranstaltung, haben wir festgestellt, dass das immer gleiche Leute kommen, also sozusagen.